SRF 3.
Die USA grätschen den Europäern in ihr Milliardengasprojekt. Ist die Großpipeline Nord Stream 2 damit erledigt? Und wenn Schweizer Briefpost den Umweg über Mailand machen muss, die italienische Exklave Campione verliert die Dienstleistungen des Tessins. Darüber sprechen wir jetzt Info 3 mit Isabel Meissen. Ja, Dämpfer für das Milliardenprojekt Nord Stream 2. Die Bauarbeiten an der Ostsee-Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland sind ausgesetzt. Die schweizerisch-niederländische Spezialfirma Allseas macht Pause, denn die USA haben Sanktionen verhängt gegen Unternehmen, die an Nord Stream 2 arbeiten. Damit liegt nun also ein wirtschaftliches Großprojekt praktisch brach. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann, was haben die USA für ein Problem mit Nord Stream 2?
Nun, die Amerikaner haben sogar gleich zwei Probleme mit dem Projekt, ein politisches und ein wirtschaftliches. Zuerst zum politischen. Offiziell begründet die Trump-Regierung ihre Sanktionen damit, man wolle Europa davor bewahren, zu stark von russischem Gas abhängig zu werden. Dazu muss man wissen, heute schon kommt rund ein Drittel der Gaslieferungen nach Europa aus Russland, unter anderem über eine Pipeline, die durch die Ukraine führt. Diese russischen Lieferungen nach Europa sind vielen amerikanischen Politikern ein Dorn im Auge, und zwar seit vielen Jahren schon, also nicht erst seit Donald Trump im Weißen Haus sitzt. Neu ist nun, dass Trump dieses Gesetz unterzeichnet hat. Es ermöglicht den USA, den Bau der Ostsee-Pipeline zu unterbrechen, quasi auf den letzten paar hundert Kilometern, kurz bevor die Pipeline fertig gebaut ist.
Also das war jetzt das politische Problem. Und dann gibt es eben noch ein wirtschaftliches. Was ist damit?
Ja, um es ganz einfach zu sagen, die Amerikaner möchten den Europäern mehr von ihrem eigenen Flüssiggas verkaufen. Davon haben US-Energiefirmen nämlich ganz viel zur Verfügung. Kleines Problem dabei, das US-Flüssiggas ist teurer als das russische Gas. Die Sanktionen gegen Nord Stream 2 sind deshalb auch ein Druckmittel, um den Europäern zu sagen, schaut mal, ihr importiert besser unser Flüssiggas, statt diese neue Pipeline von Russland nach Deutschland fertig zu bauen.
Das wäre dann, also die Rechnung der USA, geht die auf?
Schwer zu sagen. Sicher müssen die Firmen, die am Bau beteiligt sind, nun sehr genau schauen, was überhaupt noch möglich ist. Fürs Erste sind die Arbeiten in der Ostsee mit den Spezialschiffen der Firma Allseas unterbrochen. Ich habe heute mit einem Sprecher von Nord Stream 2 gesprochen, der sagt, man werde nun gemeinsam mit Allseas schauen, wie das neue US-Gesetz im Detail zu interpretieren sei. Da stellen sich viele knifflige Fragen. Welche Verträge, ab welchem Datum sind konkret betroffen? Wie kann man die technisch anspruchsvollen Bauarbeiten unter Wasser in der Ostsee praktisch herunterfahren, ohne beispielsweise die Umwelt zu gefährden und so weiter? Da müssen die US-Behörden nun erst noch einige wichtige Antworten liefern, bevor man weiß, was das Ganze bedeutet. Und diese Interpretationsarbeit dürfte interessant werden. Es wäre nämlich nicht das erste Mal, dass die USA bei der praktischen Umsetzung von harten Sanktionen eine gewisse Milde walten lassen, solange es ihnen beliebt. Offenbar hat man genau dies in der Schaltzentrale von Nord Stream 2 im Zug nun im Auge und man hofft, dort heißt es eben offiziell nach wie vor, es werde weitergebaut und an der schnellstmöglichen Fertigstellung des Projekts werde weitergearbeitet.
Also da ist man noch im Gespräch, man schaut, und wenn man sich dann irgendwie behilft, gibt es dann nicht einfach wieder neue Sanktionen?
Ja, genau, das ist das Problem. Mit Sicherheit verzögert sich der Abschluss um Wochen oder sogar um viele Monate. Und im Extremfall müsste der russische Staatskonzern Gazprom, der hinter dem Projekt steht und die Hälfte des Baus finanziert, eben auch andere, vielleicht russische Spezialfirmen finden, die eben immun sind gegen Sanktionen aus den USA. Das ist aber schwer zu machen.
Das heißt, die Pipeline kommt schon, aber die Frage ist jetzt wirklich wann?
Ja, genau. Die Frage ist auch, wie schlimm ist die Verzögerung für die Länder, die davon abhängig sind von diesen Lieferungen, die brauchen, Deutschland zum Beispiel. Mit gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen würde ich vorläufig nicht rechnen, weil es auch noch andere Wege gibt für russisches Gas nach Europa. Aber längerfristig könnten durch die Sanktionen eben der Amerikaner unter Umständen die Preise für das Gas in Europa steigen.
Wir werden also wieder über das Thema berichten. Vielen Dank, Jan Baumann. Und jetzt bleiben wir quasi auch bei der Thematik. Eine andere Gasleitung von Russland nach Westeuropa führt über die Ukraine. Und jetzt haben sich Russland und die Ukraine über die künftigen Bedingungen geeinigt, welche Mengen durch das Land fließen sollen. Dominik Roll in der Nachrichtenredaktion.
Die Transitmengen fallen künftig geringer aus, wie der russische Konzern Gazprom mitteilte. Von heute 90 Milliarden Kubikmetern geht die Menge in den nächsten 5 Jahren auf jährlich 40 Milliarden Kubikmeter Gas zurück. Damit erhält die Ukraine auch weniger Geld aus dem Gastransit. Zudem hat sich Gazprom bereit erklärt, eine Milliardenzahlung an die ukrainische Naftogaz zu leisten. Dabei geht es um einen langjährigen Rechtsstreit. Der bisherige Gasvertrag läuft Ende Jahr aus. Bei der neuen Regelung haben die EU und Deutschland zwischen den beiden Staaten vermittelt. Die französische Armee hat am Morgen im westafrikanischen Mali eine Antiterroraktion durchgeführt. Dabei seien 33 Terroristen, Zitat, neutralisiert worden, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron bei einem Auftritt in der Elfenbeinküste. Der Einsatz habe in der Region Mopti im Zentrum Malis stattgefunden. Dabei seien auch 2 lokale Polizisten aus den Händen der Dschihadisten befreit worden, so Macron weiter. Frankreich ist in den Ländern rund um die Sahelzone mit über 4'000 Soldaten präsent im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus.
Info 3 Abend.
2020 ist ja bald und das neue Jahr verändert alles in Campione d'Italia. Die italienische Exklave, die mitten im Tessin liegt, die wird in die Zollunion der EU eingegliedert. Nicht ganz freiwillig, muss man sagen, und die Sache tangiert den Alltag der Menschen dort. Das schauen wir uns jetzt genauer an. Ich habe unseren Mann im Tessin, Gerhard Lob, gefragt, warum muss denn Campione d'Italia jetzt in diese Zollunion wechseln?
Ja, das passiert auf Wunsch Italiens, denn Italien hat diesen Antrag an die Europäische Kommission gestellt und der wurde dort gutgeheißen. Und in diesem Antrag heißt, ich habe das nachgelesen, dass der historische Status mit der Schweizer Zollunion nicht mehr zeitgemäß sei und deswegen wollte Italien das ändern.
Das klingt jetzt relativ simpel, aber da musste man ja, glaube ich, an einiges denken, wenn man das vollziehen will.
Genau, und das war auch die Sorge der Bevölkerung, denn Campione ist ja ein Ort, der vom Kanton Tessin umgeben ist und abhängig ist eigentlich davon ein Hybrid, wie ich immer sage. Wichtige Dienstleistungen werden vom Kanton Tessin erbracht. Denken wir an die Kehrichtabfuhr, Abwasserreinigung, den Anschluss an ÖV mit Lugano, die Feuerwehr und. Und diese können jetzt gemäß der jüngsten Einigung vorläufig auch weiter erbracht werden, zumindest in den nächsten Monaten. Das war bisher nicht so ganz klar, was da am 1. Januar passiert. Aber bis wann, das weiß man jetzt immer noch nicht. Denn es gab jetzt auch nur diese diplomatische Note, noch keinen echten Vertrag.
Und dann hat ja Campione d'Italia auch noch Schulden beim Kanton Tessin. Auch das ist ein großes Thema. Wie hat man dieses Problem gelöst?
Ja, das war ein großes Thema, weil effektiv diese Dienstleistungen kosten und man möchte natürlich nicht gratis erbringen. Und das wurde jetzt erstmal so gelöst, dass das Parlament in Rom 5,5 Millionen Franken gesprochen hat. Mit dem kann Campione diese Schulden tilgen, die eben etwa für Kehrichtabfuhren, Abwasser etc. aufgelaufen waren. Und im Gegenzug hat der Staatsrat des Kantons Tessin ja beschlossen, dann circa 4 Millionen Franken freizugeben. Das sind Steuern, die die Grenzgänger bezahlt haben und die man noch nicht an Italien zurückerstattet hatte, genau um Druck zu machen, damit Italien eben die Schulden für Campione zurückbezahlt. Und dieser Handel tritt sozusagen jetzt in Kraft.
Und dann schließt ja auch noch die Schweizer Post von Campione.
Ja, das kommt auch noch dazu und das ist nicht ganz unwichtig. Ende Dezember wird diese Post nicht mehr funktionieren, die sich heute im Gemeindehaus befindet. Man muss mal bedenken, dass ca. 80% der eingehenden Post in Campione kommt aus dem Kanton Tessin. Und diese Post wird demnächst einen gewaltigen Umweg nehmen, nämlich über Milano, also Mailand, und dann wieder zurückgeschickt. All das besorgt natürlich die Campionesi etwas.
Besorgt sie etwas? Also das heißt, bei den Menschen in Campione kommt diese Zwangseingliederung, ich nenne sie jetzt mal so, wahrscheinlich nicht allzu gut an.
Nein, die Campionesi sehen dem mit großer Sorge entgegen. Es gab ja auch einen Brief, der vor wenigen Wochen noch von einer Bürgergruppe geschickt worden war an den Staatspräsidenten Italiens, Sergio Mattarella. Aber es war einfach zu spät, muss man so sagen, denn das Ganze ist aufgegleist. Auch in Campione ist jetzt das Zeichen der Europäischen Zollagentur zu sehen. Also das lässt sich wohl nicht mehr rückgängig machen, aber die Sorge ist groß. Ich erinnere daran, dass seit der Schließung der Spielbank vor jetzt anderthalb Jahren ist dieses Dorf, das ja einst wirklich sehr reich war, gerade wegen der Spielbank, sozusagen verarmt. Es gibt wirklich Familien, die haben sehr wenig Geld. Da gibt es ein Tischlein-Deck-Dich-Initiative und sie haben kaum Geld, über die Runden zu kommen. Also für einige hat das recht dramatische Auswirkungen. Und dass jetzt noch die italienische Bürokratie dazukommt, ist für viele dann sozusagen nochmal der I-Punkt auf dieser Entwicklung.
Tessin-Mitarbeiter Gerhard Lob. Weitere Meldungen jetzt, auch da Stichwort Italien. In Venedig hat starker Regen erneut für Hochwasser gesorgt, Dominik.
Am Vormittag erreichte der Pegel 120 cm. Damit wurde ein Großteil des Stadtkerns überschwemmt. In den Straßen wurden Holzstege aufgestellt, damit die Menschen trockenen Fußes an ihr Ziel kommen. Erst Mitte November sorgte ein Hochwasser für Schäden in Milliardenhöhe. Damals stieg der Pegel so hoch wie seit 50 Jahren nicht mehr. Und noch eine Meldung vom Sport Biathlon. Die Schweizerin Lena Häcki hat beim Weltcuprennen im französischen Le Grand Bornand den dritten Platz erreicht. Gewonnen hat die Verfolgung über 10 Kilometer die Norwegerin Tiril Eckhoff. Ihre Landsfrau Ingrid Tandrevold wurde Zweite. Das Wetter in der Nacht aus Westen immer mehr Wolken, morgen wechselnd bewölkt und zeitweise nass, im Norden 7, im Süden 11 Grad.
Info 3 hat Hintergrund kompakt. Im Studio waren heute Isabel Meissen und Dominik Holli.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.